Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Super Entscheidung, freue mich. Amen. Halleluja. Gut. Um was geht's heute? Im 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 5, ist mir was ins Auge gefallen. Und zwar steht da, dass also Saul, während er heimgeht, an einer Höhe Gottes vorbeikommt, auf der ein Posten der Philister ist. Eine Höhe Gottes, auf der ein Posten der Philister ist. Also die Höhe gehört Gott, aber die Feinde Gottes haben da einen Posten obendrauf. Was macht bitte der Posten des Feindes auf der Höhe Gottes? Ich habe dann ein bisschen nachgeschaut und nachgedacht und überlegt und gelesen und habe festgestellt, dass Höhen und Türme Orte der Herrschaft sind, Orte der Macht. Wenn ihr euch an die Versuchung Jesu erinnert, der Teufel hat ihn wohin mitgenommen? Auf einen hohen Berg, richtig? Von dort aus hat er ihm alle Reiche der Welt gezeigt und hat gesagt, wenn du niederfällst, kriegst du sie. Denn mir sind sie übergeben durch den Sündenfall seiner Zeit. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Das ist zwar nur die halbe Wahrheit, aber immerhin. Auf was ich raus will, ist, der Teufel hat ihn auf einen hohen Berg genommen, um ihm von da aus die Reiche der Welt zu zeigen. Jesus war auf einem hohen Berg und ist dort verherrlicht worden. Hat dort seine zukünftige Herrlichkeit erlebt. Der Himmel ist auf die Erde gekommen, auf einer Höhe. Seine wichtigste Predigt hat er auf einer Höhe gehalten, auf einem Berg, die Bergpredigt. Da hat er die Verfassung sozusagen des Reiches Gottes niedergelegt. Lebe so und es wird was. Höhen sind wichtig. Höhen sind interessant. Und wenn du in der Bibel nachschaust, wirst du feststellen, dass Höhen mit drei Dingen assoziiert werden. Einmal mit Macht und Herrschaft. Paläste baut man auf Höhen drauf. Ne? Du siehst zum Beispiel das Schloss Neuschwanstein nicht im Tal, am Alpsee, sondern auf dem Berg oben, richtig? Warum? Naja, es ist geziemt, einem König einfach von oben nach unten runterzuschauen. Also Thronräume und Herrschaftsräume sind auf Bergen oben. Dann, wo sind Tempel? Wo sind Kirchen im Dorf? Normalerweise an einem hohen Ort, dass der Kirchturm auch der höchste Punkt ist im Dorf. Stimmt's? Also wir halten mal fest, auf Höhen siehst du drei Dinge. Du siehst einmal Regierungssitze, du siehst Religionssitze und du siehst Festungen. Orte der Macht sind Höhen. Und Türme ganz genauso. In der Burg, die schon mal auf dem Berg ist, gibt es noch einen Burgfried. Das ist der Burgturm. Der ist dick und fett und rund. Und wenn die Burg angegriffen wird und überwunden wird, dann gehen alle in den Turm hinein und sind im Turm sicher. Zumindest hoffen sie das. Na, das ist halt alter Zeit so. Also Höhen und Türme, die wir heute untersuchen werden, ein wenig aus dem Wort Gottes heraus, sind Orte der Macht, Orte der Herrschaft, Orte der Religion und Orte der Gewalt letztendlich. Denn eine Festung dient ja der Gewaltausübung. Also eine Höhe Gottes ist ein Ort, an dem eigentlich Gott herrschen sollte. Gott sollte eigentlich im Palast herrschen. Sag mal jemand Amen. Na, denn wir nennen Jesus Herr, wir nennen ihn König der Könige. Das ist einfach ein alter Begriff für Kaiser. Na, wenn du König der Könige bist, dann bist du der Kaiser. Na, der deutsche Kaiser war der Chef, war der Oberübergeordnete, der König, der Könige von Preußen, von Bayern, von Württemberg und so weiter. Könige. Er ist König und er ist Herr, so nennen wir ihn. Und das lenkt mich zu meinem Thema hin. Mein Thema heute heißt Politik und Gott. Letzte Woche war es Wirtschaft und Gott, heute schauen wir uns Politik und Gott an. Und es geht um Höhen und es geht um Türme und diese Dinge. Und es spricht zu uns, ihr Lieben. Wenn wir erlauben, dass es zu uns spricht, öffnet uns das den Horizont ganz gewaltig. Der erste Turm, der in der Bibel vorkommt, ist ein ganz berühmter Turm. Ihr seht ihn vielleicht hinter mir. Jemand hat ihn gleich sofort erkannt. Ist doch der Turm von Babel. Exakt, genau. Der Kandidat hat 100 Punkte. Sofort erkannt, wunderbar. Und wir finden diesen Turm im 1. Mose in Kapitel 11, in den ersten 9-10 Versen. Was ist passiert? Die Menschheit kam aus der Arche, hat sich ein wenig vermehrt, dann sind sie umhergezogen im Osten, in der Urzeit. Und dann sind sie auf eine Ebene namens Shinar gekommen. Damals hat die Welt eine Lippe gehabt, so heißt es wörtlich im Hebräischen, und eine Sprache. Die haben also alle denselben Dialekt gehabt. Stell dir vor, alle reden Fränkisch. Die Welt wäre in Ordnung. Ja? Wir würden uns alle gegenseitig verstehen ohne Probleme, denn wir leben in derselben Gedankenwelt, wir haben dieselbe Geschichte, wir reden gleich, wir verstehen uns, richtig? Es hilft, wenn du dich verstehst und keinen Übersetzer brauchst, ganz klar. Die Welt war also eins in diesen Dinen. Und jetzt sind sie auf die Ebene Shinar gekommen und haben zueinander gesagt, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen und eine Stadt bauen und einen Turm, damit wir uns einen Namen machen und nicht zerstreuen über die Erde. Und da fängt es eigentlich schon an, das Problem. Denn wer erinnert sich an das erste Gebot Gottes, das er der Menschheit gegeben hat? Seid fruchtbar und vermehrt euch und macht euch die Erde untertan, verteilt euch über die Welt, in anderen Worten. Und jetzt kommen die und sagen, nein, wir wollen uns einen Namen machen und wir wollen uns nicht zerstreuen. Das ist also eine Zielsetzung gegen den Plan Gottes. Und wir wollen uns einen Namen machen noch dazu. Einen Namen machen, ja, vor wem? Es gibt ja nur ein Volk, es gibt nur eine Menschheit. Einen Namen machen bedeutet normalerweise, ich tue was und du bist beeindruckt. Einer, der nicht zu mir gehört, ist dann beeindruckt von mir und sagt, wow, der hat's aber drauf. Wenn jetzt die Welt, die Menschheit kommt und sagt, wir wollen uns einen Namen machen, du, es gibt nur zwei Parteien hier. Es gibt einmal die Menschheit und es gibt einmal Gott und seine Engel. Die wollen sich hier einen Namen machen vor Gott. Die wollen ein Ziel verfolgen in Abgrenzung zu Gott. Sie wollen das ohne Gott machen. Das schwingt hier mit. Wir machen uns einen Namen, wir bauen in diesem Namen einen Turm und dann sieht Gott mal, dass wir ihn nicht brauchen. Er hat eine Flut gesandt und er hat uns weggewaschen und jetzt machen wir es anders. Jetzt bauen wir einen Turm bis an den Himmel. Mit Technologie, mit Ziegelbrennen. Also erst streichen und dann brennen. Top-Technologie von damals. Mit der bauen wir einen Turm, um ein geistliches Problem zu lösen. Nämlich, wenn die Flut kommt, die ja durch die Sündhaftigkeit der Menschen ausgelöst wurde, dann flüchten wir einfach in den Turm hinein und dann sind wir sicher. Und wenn auch vielleicht die Flut steigt und die untersten Geschosse irgendwie so überschwemmt, wir, die Eliten, die den anderen sagen, was sie machen sollen, wir sind sicher, denn wir wohnen ganz oben. Das ist also das Überwinden von Gott und von Gottes Geboten mit Technologie. Denn wenn du durch einen Turmbau ein geistliches Problem lösen willst, also eine neue Sintflut jetzt da verhindern willst, dann bist du schief gewickelt, sag ich jetzt mal. Viele Leute wollen das, schau. Die wollen, wenn sie sterben, nicht auf Jesus vertrauen, sondern die sagen, friert mich ein. Und wenn die Technologie dann soweit ist, dann weckt er mich wieder auf von den Toten. Der Einzige, der von den Toten aufwecken kann, ist, ah, ganz genau. Er hat gesagt, ich bin's und wenn du an mich glaubst, dann lebst du auch, wenn du gestorben bist. Und um das zu beweisen, dass er der Herr der Lebenden und der Toten ist, ist er gestorben und wieder auferstanden. Also wenn einer da mitreden kann, ja, dann ist es Jesus. Jetzt, sie haben gesagt, wir wollen uns einen Namen machen. Wir bauen uns einen Turm und wir machen uns damit einen Namen. Dieser Turmbau ist nichts geworden, ich komme gleich noch drauf. In Sprüche Kapitel 18, Vers 10 steht, der Name des Herrn ist ein fester Turm. Also wir wollen uns einen Namen machen und einen Turm bauen und der Herr sagt, vergiss es, der Name des Herrn ist ein fester Turm. Der Gerechte flieht in ihn hinein und ist sicher. Jetzt, wie fliehe ich in den Namen des Herrn hinein? Ja, das ist ja abstrakt. Ja, es ist gar nicht so abstrakt, es ist ziemlich einfach. Es ist dir ein Name gegeben worden, es ist der Menschheit ein Name gegeben worden unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Und es ist Jesus. Schau, Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen, Gott ist Mensch geworden, hat das sündhafte Wesen der Menschen und ihre ganzen Sünden auf sich geladen wie einen zentnerschweren Sack, hat diesen Sack ans Kreuz getragen, ist dort gestorben, für dich, du solltest eigentlich dort hängen, wegen deiner Bosheit. Stattdessen hat er sich hingehängt, damit du dort nicht hin musst. Und dann ist er gestorben und dann ist er wieder auferstanden. Und jetzt sagt er, wer an mich glaubt, wer glaubt, dass ich seine Sünden getragen habe, wer glaubt, dass ich ihm Leben gebe, dem gebe ich Leben und der ist gerettet. Der ist dann in den Namen des Herrn hineingeflüchtet. So, dieser starke Turm ist der Glaube, dass Jesus der Christus ist, Sünden vergibt, Menschen neu macht. Das ist der starke Turm. Und wenn du Christ bist, dann bist du in diesem starken Turm schon drinnen. Jetzt musst du schauen, dass du drin bleibst. Ja, und nicht immer wieder mal rausgehst und schaust, wie weit du weg kannst von diesem Turm, bevor du dann, wenn die Flut kommt, so schnell wie möglich wieder reinrennst. Und die Treppen rauf. Herr, ich liebe dich. Ja, natürlich, bis zur nächsten Krise. Gut, was passiert jetzt mit den Menschen? Die Menschen bauen jetzt also diesen Turm und sie bauen und sie bauen und der Herr sieht es und er kommt herab, um mal anzuschauen, was da läuft. Also ich finde es so interessant. Sie bauen einen Turm bis an den Himmel und es heißt, und der Herr kam herab. Also so hoch können sie nicht rausgekommen sein. Er musste herabsteigen, um mal zu schauen, also was macht ihr denn da? Und er stellt fest, sie haben alle eine Stimme, sie leben alle in einer Ideenwelt, die ihnen einer vorgesagt hat. Der Mann, der ihnen das vorgesagt hat, hieß Nimrod. Der kommt in Kapitel 10 vor. Wir sind jetzt in Kapitel 11 vom 1. Mose. Im Kapitel 10 vom 1. Mose kommt dieser Nimrod vor. Der war der erste Gewaltherrscher auf der Erde, der erste Gewaltige auf der Erde. Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Der hat allerdings nicht Tiere gejagt, sondern Menschen. Und der Anfang seines Königreichs war Babel. Wir sind ja hier beim Bau der Stadt und des Turmes von Babel. Und dann hat er sich aber verteilt und hat noch andere Städte gegründet. Der Gewaltherrscher, derjenige, der die Partei angeführt hat und der gesagt hat, wo es lang geht, war ein Mann namens Nimrod. Der wird namentlich nicht erwähnt, aber wir wissen das aus Kapitel 10. Und der hat gesagt, hey, wir bauen uns einen Turm und wir brauchen Gott nicht, wir schaffen es auch so. Wir müssen seine Gebote nicht halten, wenn wieder eine Flut kommt, ja, dann flüchten wir einfach in den Turm. Wir überwinden ein geistliches Problem, nämlich unsere Sündhaftigkeit, mit technologischen Mitteln. Wir überwinden unsere menschlichen Grenzen mit technologischen Mitteln. Das erinnert mich an manche Diskussionen, die ich heute höre. Leute, die viel drauf haben, Wissenschaftler und Milliardäre, die sagen, der Tod ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn abgeschafft haben. Ewiges Leben ist möglich. Wir können die Gene so hintrimmen, dass die Telomerstränge länger und länger werden und dann leben wir ewig. Dann erneuert sich der Körper alle 10 Jahre oder 12 und so geht es weiter. Ihr Lieben, wir werden immer noch nicht an Gott vorbeikommen. Ja, das ist ganz einfach so. Technologie ist wunderbar, aber sie ist besonders wunderbar mit Gott, nicht ohne ihn. Und jetzt kommt Gott und sieht, okay, die wollen sich einen Namen machen. Die wollen sich abgrenzen von mir. Sie bauen einen Turm, sie verwenden Technologie, um meine Gebote zu umgehen. Und dann macht er was. Er sagt zunächst noch, ist auch wichtig, dass man das feststellen, er sagt, Sie haben eine Sprache, sie leben in einer Gedankenwelt. Wenn es so weitergeht, dann ist ihnen nichts unmöglich. Das heißt jetzt nicht, dass ihnen buchstäblich nichts unmöglich ist, sondern das bedeutet, dass wenn einmal alle gleichgeschaltet sind, wenn die Gedanken und die Ziele aller in einer Nation, in einer Gruppe gleichgeschaltet sind, dann kann der Leiter dieser Gruppe seine Ziele mit einer gewissen Leichtigkeit erreichen. So blödsinnig diese Ziele auch sein mögen. In anderen Worten, der Herr spricht hier über die Effektivität von Propaganda, von Gleichschaltung. Und dann sagt er, ne, das wollen wir nicht, wir wollen das nicht. Wir wollen keine Gesellschaft, die von einem Menschen dominiert wird und die dann gottlos wird. Deswegen hat er die Sprachen der Menschen verwirrt. Und jetzt haben sie sich plötzlich nicht mehr verstanden auf der Baustelle. Na? Wenn der Hupsi gesagt hat, gib mir mal einen Eimer Mörtel, dann hat der Kauderwelsch verstanden, der Hupsi. Oder der andere da, den er angesprochen hat. Und jetzt plötzlich ging es nicht mehr voran. Und dann haben sie den Bau der Stadt und des Turmes eingestellt und haben sich doch zerstreut. Zum Schluss gewinnt immer Gott. Seine Ziele setzen sich durch zum Schluss. Du hast nur die Wahl. Du kannst entweder dagegen sein und scheitern oder du kannst mit ihm gehen und siegen und triumphieren mit ihm. In seinem Windschatten fährst du leichter. Wer ist schon mal im Windschatten eines Autos gefahren? Mit dem Fahrrad oder mit dem Moped, eines Lasters zum Beispiel? Ihr wisst, von was ich rede, ne? Ist viel leichter. Oder wenn du dich einfach nur anhängst an den Laster, dann fährt dein Fahrrad plötzlich so schnell, wie du das nie für möglich gehalten hast, wie du das nie aus eigener Kraft könntest. Dein Leben geht mit der Kraft Gottes schneller voran, als du in eigener Kraft jemals strampeln könntest. Amen. Und wenn du beschließt, nein, ich wende mich gegen Gott, dann hast du es, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Amen. Also Gott hat zum Schluss gewonnen und die haben sich verteilt. Warum hat er das gemacht? Weil die Zielsetzung des Leiters dieser Nation, der Menschheit damals, böse war, antigöttlich war. Und Gott will verschiedene Generationen, beziehungsweise er will verschiedene Nationen. Er will verschiedene Stämme, er will verschiedene Familien. Er will eine Pluralität von Kulturen. Nicht damit die dann alle in einem Land leben und sich dann da quasi kulturell bereichern, das schwächt eine Nation. Auf das kommen wir heute nicht mehr. Was Gott wollte, ist verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachräume, verschiedene Ideenräume. Schau, wenn du dich nur mit einer bestimmten Gruppe mitteilen kannst, dann hat diese Gruppe mehr oder weniger dieselben Gedanken. Sie lebt in derselben Gedankenwelt. Kannst du das nachvollziehen? Wenn du in China lebst und nicht Chinesisch verstehst, dann bringt dir das nichts. Du kannst nichts beitragen und die bringen dir nichts. Du bist auf die Barmherzigkeit von Fremden angewiesen, damit du da weiterkommst. Bei uns hier, oh ja, da kannst du loslegen, da versteht man dich. Da erkennst du, was zu tun ist und kannst mitmachen. Und Gott wollte das so. Warum? Weil er wollte, dass wenn alle Nationen zum Teufel gehen, wenn alle Nationen von Diktatoren oder von diktatorischen Königen beherrscht werden, dass es dann vielleicht doch immer noch irgendwo einen Ort gibt, an dem an Gott den Herrn geglaubt wird, an dem keine Posten der Philister auf der Höhe Gottes sind, sondern der Tempel Gottes, die Stiftshütte droben ist, wo Gott angebetet wird, wo die Gläubigen hinfliehen können. Das wollte er. Amos Kapitel 7, Vers 12. Seh, Herr, spute dich, verlasse Israel und geh nach Juda. Dort magst du weissagen, hier nicht, denn hier ist der Tempel des Königs. Ja, ganz genau, der Tempel des Königs, nicht der Tempel des Herrn, der Tempel des Königs. Und Amos war einer, der das Volk zurückführen wollte in die Nachfolge Gottes. Und da kam der Adjutant des Königs und hat gesagt, schau, dass du weiterkommst, wir brauchen dich hier nicht. Hier tanzt die Religion nach der Pfeife des Königs. Und der Amos hat gesagt, ich bin doch gar kein Prophet, ich bin noch, was bin ich denn? Niemand bin ich, einer aus dem Volk. Aber er ist dann wahrscheinlich trotzdem gegangen. So, als Israel hat sich ja mal geteilt, falls ihr das nicht wisst. Israel ist zerfallen in ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich hieß Israel, das Südreich hieß Juda. Und manchmal sind sie erweckt gewesen für den Herrn im Nordreich und manchmal war die Erweckung im Südreich größer. Und so sind die Gläubigen mal hierhin und mal dorthin. Bis dann zum Schluss Gott gesagt hat, ey, die Israeliten, die sind so übel, und dann hat er sie weggefegt, von der Landkarte gefegt. Hat sie von den Assyrern erobern lassen und die Assyrer haben sie genommen und haben sie zerstreut in alle Winde. Seitdem gibt es keine Israeliten mehr in dem Fall. In dem Sinn, die 10 verlorenen Stämme, von denen spricht man heute. Die Mormonen behaupten, die 10 verlorenen Stämme wären nach Amerika gegangen. Aber ihr Lieben, das ist ein Gerücht. Ja? Dafür gibt es keinerlei Beweise. Und im Israel, also Israel war weg, und im Südteil Juda, wo der Tempel stand, wo die Leviten waren, wo die Könige Judas oft noch gut waren, dort hat also viel Gutes sich zugetragen und dort hat man die Fackel des Herrn hochgehalten. Also das möchte der Herr. Der Herr möchte verschiedene Nationen, und zwar damit die einen, die wegen des Glaubens verfolgt werden, dorthin gehen können, wo sie nicht verfolgt werden. Als hier in Europa große Verfolgungen der Christen stattgefunden haben, sind sie in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Teilweise Gemeinden samt dem Pastor, alle miteinander, die ganze Gemeinde. Es hat ja alles verkauft und dann sind sie umgezogen nach Missouri zum Beispiel oder sonst wohin, in die Weiten der Prärie, und haben dort einfach Gottesdienst gemacht. Ich habe mich gewundert, als ich in Texas herumgefahren bin und in Missouri und so, wie viele deutsche Siedlungen es da gibt. German Settlement 1, 2, 3 und so weiter, Reinhardt Road, ja, und so. Also du findest da diese Zeichen überall noch. Ja, Gegenden, in denen Deutsch gesprochen worden ist, lange Zeit. Also, als sie verfolgt worden sind, sind sie ausgezogen. Übrigens, ich selber, mütterlicherseits, keine Ahnung genau, wo ich daherkomme, aber väterlicherseits, haben wir festgestellt, kommen wir aus Österreich. Und zwar haben sie sich dort bekehrt, unsere Leute, und wurden dann vertrieben. Sind dann die sogenannten Exulanten gewesen, die nach Deutschland gezogen sind, aus Österreich, aus dem Habsburgerreich damals. Wir wissen auch, unter Ludwig dem 14. und so sind viele Protestanten, die Hugenotten, verfolgt worden. Die sind dann von Frankreich nach Deutschland gekommen. Und jetzt hast du Familiennamen wie Munique oder Chrétien und solche Namen halt. Eigentlich Chrétien und Munich, ja, aber so spricht da keiner. Die spricht man in Deutschland anders aus. Auf jeden Fall, das sind alles vom Glauben Verfolgte gewesen, wegen des Glaubens Verfolgte gewesen. Und die haben sich dann gerettet. Und deswegen möchte der Herr eine Vielzahl von Nationen. Und wenn es diese Einigungsbestrebungen gibt, ja, diese Bestrebungen, alles auf eine Zentralgewalt hinlaufen zu lassen, da ist es heikel und nicht Gottes Wille und allerhöchstwahrscheinlich zerbricht das Ganze dann irgendwann und scheitert, so wie der erste Turmbau zu Babel auch. Nun gut, halten wir mal fest, wir untersuchen die Bibel, meine Damen und Herren. Und jeder, der Augen im Kopf hat, ja, der kann sich dann selber ein Bild machen, beziehungsweise wer Ohren hat, der kann sich selber da seine Gedanken machen. Amen. Also, Turm. Ich sagte eins, ohne Gott gibt es keine Sicherheit. Das Heil ist in ihm und nicht in der Technik allein. Technik ist gut, aber Technik allein ist es auch nicht. Amen. Jetzt, ihr Lieben, der Staat ist eine Organisation, die zum Schutz dient. Und zwar nach innen, vor den bösen Leuten, die vielleicht einbrechen wollen bei dir, dich beklauen wollen. Und von außen, wenn einer deine fruchtbaren Felder von außen erobern will, irgendein Herrscher von außerhalb. Na, denn gemeinsam sind wir stark. Sag mal mit mir, gemeinsam sind wir stark. Wer nur tut, was er will, der kann sich nicht effektiv organisieren und bleibt deswegen schutzlos. Du musst bestimmte Rechte abgeben an eine größere Allgemeinheit, zum Beispiel das Recht, Gewalt auszuüben. Das lagern wir im Staat aus an die Polizei und ans Militär. Es ist nicht mehr so, dass wenn uns einer beklaut, dass wir dann den verprügeln und irgendwie, weil uns der Sinn danach steht, aufhängen oder so. Das gab's alles in den zuchtlosen Zeiten. Anarchischen Zeiten, nein, wir machen das anders, wir sind davor eingenommen, deswegen übergeben wir das Gericht dem Richter, dem Staat sozusagen, der ist dann hoffentlich ja im Ideal vorurteilsfrei und richtet gerecht. Das ist das Ideal natürlich nur. Aber so soll das sein, eigentlich. Gut, also wer nur tut, was er will und sich nicht effektiv organisiert, sich nicht zusammenschließen kann, der bleibt schutzlos. In der Anarchie, wo jeder seine Begierden auslebt, ja, diese Begierden richten denjenigen zugrunde. Danke für das Donner der Amen, das stimmt. Schau, ein Staat hat das Ziel, Sicherheit zu gewährleisten. Du übst keine Gewalt aus, sondern das macht die Polizei für dich. Na, oder das Militär macht das für dich. Allerdings ist es so, wenn der Staat sein Ziel, Sicherheit zu gewährleisten, nicht erreicht, ihr Lieben, dann verliert dieser Staat an Legitimität. Dann erfüllt er seinen Zweck nicht. Dann verteidigt diesen Staat auch niemand mehr. Dann wird die Polizei korrupt und beschützt nur noch diejenigen, die dafür bezahlen. Und wenn die Zielsetzung einer Regierung nicht mehr mit dem des Volkes übereinstimmt, dann fühlt sich keiner mehr verbunden mit diesem Staat. Und dann fängt er an zu wackeln und zu bröckeln. Und dann ist niemand mehr bereit, diesen Staat zu verteidigen. Und das ist problematisch, ihr Lieben. Denn wenn ihn niemand mehr verteidigen will, dann wird ihn früher oder später eine dominante Gruppe, die weiß, was sie will, übernehmen, diesen schwachen Staat. Und den Leuten wieder sagen, wo es lang geht. Und dann vielleicht sie auf Spur zwingen, auf Linie zwingen. Müssen wir wissen, ist eine wichtige Sache und müssten sich Regenten vor allem zu Herzen nehmen. Okay? Vertrittst du noch die Ziele des Volkes oder was ist los? Denn wenn du das nicht mehr schaffst, wenn die Leute empfinden, du beutest sie aus als Regierung, weil die Steuern so hoch sind und weil die Werte, die propagiert werden, nicht mehr mit deinen Werten übereinstimmen, dann verteidigt keiner mehr das Land. Und wenn keiner mehr das Land verteidigt, dann ist das Land offen und wird zu einem Siedlungsgebiet für Ideologen oder für wen auch immer. Der Staat wird dann schwach und es ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Okay, muss man zur Kenntnis genommen haben. Amen. Römer Kapitel 13. Ich lese mal Römer Kapitel 13. Ein paar Verse aus Römer 13. Paulus sagt hier, wie das im idealen Staat zugeht, den die römische Republik und die Römer lange Zeit verkörpert haben, für Paulus offensichtlich. Paulus war ein Fan des römischen Rechtssystems und des römischen Staates. War sehr dafür, für die Rechtspflege und diese Dinge. Also da hat es noch viel Vertrauen gegeben. Allerdings zur Zeit der Offenbarung, einige Jahrzehnte später, hat sich das völlig geändert. Da ist die Gemeinde dann furchtbar und blutig verfolgt worden. Und da ist dann die Rede von gewaltigem Gericht, das runterkommt auf die Herrscher und diejenigen, die mit ihnen gleichziehen. Aber ich muss jetzt einige wichtige Sachen sagen, die grundsätzlich sind. Also Vers 1, Römer 13, 1. Jede Seele, wie viele sind jede Seele? Sind alle, ne? Du und ich auch. Unterwerfe sich den übergeordneten Mächten. Hier ist die Rede von den staatlichen Mächten. Denn es gibt keine Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Also, dass es Regierungen gibt, dass es das Gewaltmonopol des Staates gibt, es geht von Gott aus. Gott ist keiner, der für Lynchjustiz und das Milizenwesen und so weiter steht, sondern er ist für eine geordnete, für ein geordnetes Staatswesen. Das hat er verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, die werden ein Urteil empfangen. Also wenn du die Gesetze übertrittst, dann kriegst du ein Knöllchen oder vielleicht, wenn es besonders schlimm ist, musst du sogar in den Knast. Und Gott sagt, hey, das ist so. Das sind meine Diener, die dafür unterwegs sind. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Jetzt wissen wir natürlich ganz genau, dass es auch Regenten gibt, die böse Zielsetzungen verfolgen. Amen. Von denen ist hier nicht die Rede. Da haben wir sogar dann die Aufgabe, uns zu widersetzen. Aber so weit bin ich nicht. Wir sprechen jetzt zunächst einmal über das Ideal, wie es Gott vorschwebt, wie er das gerne hätte. Die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Die Regierung muss dafür sorgen, dass das, was in den Augen Gottes gut ist, gefördert wird und das, was in den Augen Gottes schlecht ist, verboten wird, um seine Legitimation zu behalten. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Wir kennen den Satz. Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten. Amen. Und er benutzt die Justiz dazu. Sie ist eine, die Dienerin Gottes, die Regierung ist eine Rächerin zur Strafe für den, der Gutes tut, der Böses tut. Gott hat die Rache und die Strafe ausgelagert an die Justiz, teilweise auch ans Militär im Fall eines Überfalls. Halten wir mal fest. Gott rächt sich und er benutzt dazu die weltliche Justiz. Wir sprechen hier offensichtlich auch von der Verantwortung, die eine Regierung und die Justiz hat. Die muss sich immer fragen, tue ich das, was Gott will? Propagiere ich das, was Gott will? Oder verfolge ich meine eigenen gottlosen Ziele? Dann muss ich scheitern. Denk an den Turmbau zu Babel. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Schau, mit einem Schwert streicht man kein Brot. Ja, mit Buddha. Ja, Frau, lang wir mal das Schwert rüber, ich brauche hier gerade wieder mal. Ja. Macht kein Mensch, ne? Wir wissen, wofür ein Schwert gut ist. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch wegen des Gewissens wegen. Denn deswegen entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottesdiener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Steuern sind aus Gottes Sicht dazu da, die Sicherheit nach innen und nach außen zu gewährleisten. Tun Sie das nicht, wird das ganze Bauwerk fragwürdig. Wenn Sie Steuern erheben, für dies und das und jenes und mächtig umverteilen und so, für andere Zwecke und nicht für die Sicherheit und nicht für die Stabilität und nicht fürs Volk ganz einfach, dann wird es schwierig. Dann muss so ein Land, so eine Regierung scheitern letztendlich, so ein System. Gut, also deswegen gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Den Spruch kennen wir, ne? Ehre wem Ehre gebührt, ganz genau. So, wir reden also nicht grundsätzlich schlecht über die Regierung, was nicht heißt, dass wir sie nicht kritisieren, ganz grundsätzlich. Übrigens, es gibt verschiedene Arten von Regierungen. Man muss jetzt natürlich drauf kommen, aber ich muss vorher noch was anderes sagen. Es heißt, Steuer wem die Steuer gebührt. Sind viel zu hoch, die Steuern. Das sehe ich genauso, aber wir bezahlen sie trotzdem. Jesus hat übrigens auch seine Steuern bezahlt. Und Gott hat ihm dabei geholfen, seine Steuern bezahlen zu können. Einmal kamen nämlich die Eintreiber der Steuerdrachen, also der Tempelsteuer zu ihm und haben rumgemosert, Und los, bezahlt bei euch keiner, was mit eurem Rabbi? Bezahlt ihr nicht die Tempelsteuer oder wie sieht's aus? Doch, sagt Petrus. Und dann schaut er in die Kasse und da ist gähnende Leere. Und Jesus kommt vorbei und er sagt zu ihm, Petrus, geh an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, öffne sein Maul, du wirst ein 4-Starter-Stück drinnen finden. Und das 4 Starter sind 4 Drachmen. Also ein Starterstück, 4 Drachmen. Und das gebe ich Ihnen für dich und für mich. Denn die Tempelsteuer war 2 Drachmen pro Person. Und wenn Petrus jetzt also angeln geht und eine Münze aus dem Fisch herausholt, dann kann er damit die Steuer für sich und für Jesus bezahlen. Und genauso ist es passiert. Also Petrus musste für diese Steuer arbeiten, aber der Herr hat diese Arbeit gesegnet und zwar übernatürlich gesegnet. Dieses Starterstück, die 4 Drachmen, sind ungefähr so viel wert wie 400 Euro. Stell dir mal vor, du angelst, ziehst einen Fisch raus, machst das Maul auf und ziehst einen 500-Euro-Schein raus. So ungefähr ist es. Also ist es eine Geschäftsmöglichkeit, die sich besonders lohnt, die der Herr dir hier zuwendet, damit du deine Steuern bezahlen kannst. Also der Staat kann versuchen, dich zu plündern, aber er wird es nicht schaffen, weil Gott für dich kämpft. Amen. Sollte irgendjemanden glücklich machen, hier erinnern, ja? Ja. Amen, Halleluja. Gut. Jetzt gibt es also aber auch die Situation, dass der Staat Dinge von dir will, die du ausdrücklich nicht tun kannst, weil du Christ bist. Zum Beispiel ging seinerzeit das Gebot aus vom Pharao, alle männlichen Juden zu töten, alle Israeliten männlichen Geschlechts zu töten. Damals wussten sie noch, es gibt nur Männer und Frauen und fertig. Und was dann passiert ist, ist, dass die Hebammen gesagt haben, können wir nicht machen. Können wir nicht, wir können ja hier nicht Massenabtreibungen vornehmen. Machen wir nicht, machen wir nicht. Wir sind hier in die Medizin gegangen, um Leben zu schützen und wir sind hier nicht gekommen, um Verbrecher zu werden. Ja, wir machen keinen Kindsmord im Mutterleib. Machen wir nicht. Und sie haben sich geweigert. Und der Herr hat es gesehen und es heißt, und er segnete sie und er baute ihnen Häuser. In anderen Worten, sie sind zu Wohlstand gekommen, sie haben selber Kinder bekommen. Der Herr hat sie gesegnet. Dafür, dass sie dem Staat ungehorsam waren, hat der Herr sie gesegnet. Also manchmal muss sie widerstehen. Dann an anderer Stelle, ich könnte noch viele andere anbringen. Oh my goodness. Und ich muss nächste Woche wahrscheinlich mit dem Thema noch einmal weitermachen. Denn es gibt noch einige wichtige Sachen, die wir unbedingt wissen müssen in dieser Zeit. An anderen Zeiten wäre es nicht so wichtig. Aber in dieser Zeit müssen wir bestimmte Sachen einfach wissen. Okay, was ist noch passiert? Petrus hat an Pfingsten gepredigt. Petrus hat an anderer Stelle gepredigt und er hat also das ganze Volk bewegt nach Pfingsten. Die ängstliche Jüngertruppe ist machtvoll aufgetreten in der Kraft Gottes. Und es hat natürlich die Machthaber, die Höhe der Religion besetzt haben, die Leute, die für den Tempelberg zuständig waren und die dort die Macht ausgeübt haben, die Hohepriester, denen hat es nicht gefallen. Die haben die Apostel festsetzen lassen und konnten sie nicht bestrafen, weil sie ja irgendwie nichts verbrochen haben. Petrus und Johannes haben sie festgesetzt wegen eines Wunders, einer Heilung eines Lahmen an der schönen Pforte seiner Zeit. Und jetzt standen sie am nächsten Morgen da, die Hohepriester und die Führer des Volkes seiner Zeit und haben gesagt, ja, was machen wir mit ihnen? Dass ein tatsächliches Wunder passiert, das können wir nicht verleugnen. Der hüpft ja hier rum, der vorher lahm war. Wir können das nicht wegreden, es ist wirklich was passiert. Anstatt dass diese Knilche in sich gegangen wären und gesagt hätten, ja, müssen wir jetzt mal schauen, vielleicht ist doch was dran an diesem Evangelium, haben sie sich verhärtet. Es gibt Ideologen, es gibt Leute, die so habgierig sind, dass du nicht mehr durchdringst zu ihnen. Das sind dann ernsthafte Feinde. Und wenn die in Machtpositionen sind, sind sie in der Lage, echten Schaden anzurichten. Mach dir da also mal nichts vor. Mach dir da nichts vor. Es gibt Leute, die sind so beinhart, dass die Leute wie Jesus, die besten Menschen der Welt, um die Ecke bringen, ohne mit der Wimper zu zucken. Gibt's, solche Leute gibt's. Und dann haben sie ihnen, als sie sie am nächsten Tag herbeigerufen haben und in ihrem Herrschaftssaal hier, in ihrem Ratssaal verhandelt haben, haben sie ihnen geboten, sich nicht mehr im Namen Jesu zu äußern. Und auch nicht mehr zu predigen und so. Und dann steht Petrus da und sagt, hä? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen. Wir können nicht schweigen. Ich hoffe, dass du auch nicht schweigen kannst. Es gibt wenige Dinge, bei denen man nicht schweigen kann. Aber nicht mehr im Namen Jesu zu reden, hey, wir können nicht schweigen. Ab und zu muss man bestimmte Dinge angesprochen haben, damit wir christliche biblische Orientierung haben. Über Verführung und Propaganda und diese Dinge müssen wir nächste Woche noch genauer reden. Über verschiedene Staatsformen vielleicht auch, müssen wir auch genauer reden, damit wir nicht in unserer Harmlosigkeit und Einfalt wieder in ein System hineinstolpern, in dem wir unfrei sind. Es gibt da ein Mittel dagegen, wir können dagegen beten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du weißt, es gibt Momente, an denen du sagen musst, die Regierung will das, aber Gott will das. Und dann muss ich mit Gott gehen und nicht mit der Regierung. Du brauchst deine Nerven dafür. Du brauchst einen inneren Entschluss. Denn ich sage dir mal eins. Mit dem Wind zu gehen, mit dem Strom zu fließen, ist viel, viel leichter. Und nicht jeder packt es. Nicht jeder hat die Nervenstärke, sich gegen die Mehrheitsmeinung zu stellen. Denn da bist du oft einsam. Jesus war sehr einsam zum Schluss. Alle haben ihn verlassen. Alle. Er war einer, der dort verhaftet worden ist und um die Ecke gebracht worden ist und trotzdem gesiegt hat auf ganzer Linie. Musst du also wissen, musst du unbedingt jetzt schon wissen, dass du in der bestimmten Zeit, wenn es um die Wurst geht, weißt, okay, jetzt muss ich da halt durch. Amen. Lass mich vielleicht Folgendes noch feststellen. Steuern, ihr Lieben, sind ein leistungsloses Einkommen für Politiker. Die müssen nichts dafür tun. Die müssen nur ein Gesetz erlassen und dann blechst du. Na, der Zweck von Steuern ist aber, Schutz zu gewährleisten nach innen und nach außen. Justiz zu finanzieren, Polizei, Militär zu finanzieren, diese Dinge. Und nicht alle möglichen Steckenpferde und ideologischen Ziele einer Regierung durchzusetzen. Gut, es ging mal richtig rund. Ich denke, mit dem kann ich das gut abrunden jetzt, pass auf. Es ging mal richtig rund im Babylonischen Reich. Und zwar hat der König ein Gesetz erlassen, man darf nur zu ihm beten und zu sonst keinem Gott und niemandem anderem. Das haben die Neider von Daniel erlassen, weil Daniel gebetet hat und sie wussten, dass der Erfolg Daniels in seinem Gebetsleben lag. Daniel war sehr, sehr einflussreich. Er war der Exekutivmanager von Babylon, so wie Josef von Ägypten vor vielen Jahren. Und später wie Mordecai fürs Persische Reich. Sehr, sehr einflussreiche Leute seiner Zeit. Und sie haben also ein Gesetz erlassen, dass man nicht mehr beten darf. Ein Anti-Daniel-Gesetz eigentlich. Und was hat Daniel gemacht? Er hat sich um dieses Gesetz einen Dreck geschert. Er hat das Fenster aufgemacht, hat alle zuschauen lassen, hat sich beim Beten zuschauen lassen. Er hat dreimal am Tag gebetet und gepriesen vor seinem Gott. Kannst du auch machen, dreimal am Tag beten und preisen vor deinem Gott, früh, Mittag und Abend. Und ansonsten hat er gute Leistung gebracht auf seiner Arbeitsstelle. Er war ein prima Verwalter. Man konnte ihm nichts nachweisen. Und der König wusste, was er an diesem Mann hatte. Und jetzt stellt der König fest, Mann, bin ich ein Depp. Ich habe hier ein Gesetz erlassen gegen meinen besten Mitarbeiter. Denn sofort sind die Ankläger gekommen und haben gesagt, König, du hast ein Gesetz gemacht, dass keiner beten darf, außer zu dir. Dieser Daniel aber. Und Darius, der König, der eigentlich gut war, hat gewusst, ich muss den jetzt in die Löwengrube stecken. Denn wenn ich das nicht tue, dann verliere ich an Glaubwürdigkeit. Dann erlasse ich Gesetze, ich setze aber diese Gesetze nicht durch, dann machen alle, was sie wollen. Keiner hält sich mehr ans Gesetz. Wenn deine Regierung einfach beschließt, ich setze jetzt einfach bestimmte Gesetze nicht mehr durch, fertig aus. Dann ist es schwierig, denn andere Bürger sagen sich dann auch, ja, dann setze ich halt auch bestimmte Gesetze nicht mehr durch hier. Vor allem bei der nächsten Steuererklärung. Das haut so nicht hin. Und er wusste das seinerzeit, der König Darius, dass er dazu durchgreifen muss. Dann ist Daniel in die Löwengrube gewandert. Was ist dort passiert? Nichts ist passiert. Ist mal gut, wenn nichts passiert. Manchmal ist es gut, wenn nichts passiert. Du willst immer das, was passiert. Manchmal ist es auch gut, wenn nichts passiert. Ja, also. Beschwerst dich über Langeweile in deinem Leben? Ja gut, dann mach halt was los. Ja. Das ist ja bei dir, du Langweiler. Warte nicht immer auf andere, dass sie was losmachen für dich. Gut, was passiert jetzt also? Daniel schläft, erholt sich. Am nächsten Morgen, König kann also nicht schlafen, am nächsten Morgen, gleich in der Früh, kommt er und ruft von weitem, Daniel, hat ein Gott, zu dem du unablässig rufst, dich retten können. Und er denkt, er hört jetzt da Löwen knurren, aber nichts. O König, sagte Daniel, lebe ewig. Schaut, der wirft dem König nicht vor, dass er konsequent sein Gesetz durchgesetzt hat. Daniel in der Löwengrube, o König, lebe ewig. Der Gott, dem ich diene, der hat den Löwen den Rachen verschlossen. Jetzt schau, dass du mich rausholst. Und tatsächlich, der kommt raus, Daniel kommt raus aus der Löwengrube, riecht noch ein wenig nach Großkatze, aber das ist dem König egal, der umarmt ihn, Bussi links, Bussi rechts, Daniel, mein Daniel, er ist gerettet. Und dann erlässt der König noch ein Gesetz. Alle, die den Daniel angeklagt haben, alle, die versucht haben, seine Existenz zu vernichten, alle, die ihn angeklagt haben aus Nichtigkeiten, die Gesetze gegen ihn konstruiert haben, die ihn verklagt haben, obwohl es nichts zu verklagen gab, die ihn mit Millionen Strafen belegt haben, obwohl es nichts zu belegen gab mit Millionen Strafen, bringt die mal her. Jetzt tun wir über die Recht sprechen. Und die sind alle für schuldig befunden worden. Und dann sind die dorthin gegangen, wo sie den Daniel hätten haben wollen. Sie sind in die Löwengrube gefahren, nur dass Gott sich um die nicht gekümmert hat. Da, 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 da. Manchmal musst du dich gegen den Staat entscheiden und für Gott, und Gott schützt dich dann. Gott schützt dich dann. Und wenn er es nicht macht, hat er einen Plan, so wie er das mit Jesus auch hatte, einen Plan. Und falls du noch nicht im Turm bist, falls du noch nicht dich in den Namen des Herrn geflüchtet hast, vor den Widrigkeiten der Welt, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Lade Jesus in dein Leben ein. Bet einfach mit, wir beten jetzt alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das gläubigen Herzens gebetet hast, sagt die Bibel, bist du jetzt von neuem geboren. Und jetzt ermutige ich dich, such dir eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, in der sie an die Bibel glauben, und schließ dich der an. Und wenn du sagst, bei uns gibt's nichts, gut, dann schließ dich einer Gemeinde an, einer Kirchengemeinde an, die vielleicht das Wort Gottes nicht so kraftvoll verkündigen tut, wie du das gerne hättest, aber wo du Gemeinschaft findest mit anderen Christen. Und für geistliche Speise kannst du ja einschalten, wieder und wieder und wieder und wieder. Amen. Gottes Segen.